Dieser Podcast wird präsentiert von Dell. Für Dell gilt schon immer, auf die Details kommt es an. So geht auch der neue Laptop Dell XPS bei Qualität und Stil keine Kompromisse ein. Sowohl für Konsumenten als auch Business-Anwender bietet der Hersteller innovative IT-Technologielösungen. Mehr über den Link in den Shownotes.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Alexander Armbruster ist im wohlverdienten Urlaub, deswegen heute in einer anderen Zusammenstellung, aber durchaus mit einer bekannten Stimme. Ilka Koplin aus unserer Wirtschaftsredaktion ist heute mal wieder im Digitech Podcast. Hallo Ilka.
Hallo.
Und Ilka kennen Sie ja schon als Pharma-Expertin und in dieser Rolle ist sie auch heute wieder Teil des Digitech-Podcasts, weil das Rennen um den Impfstoff zum Kampf gegen Corona ist durchaus etwas, was auch im Digitech-Podcast seinen Platz finden sollte. Es ist hochspannend, wer da so mitmischt in Deutschland, wie viel Geld dafür ausgegeben wird, was international los ist, ja, und was eigentlich früher diese Impfstoffe im Pharmageschäft für eine Bedeutung hatten und eben jetzt. Da hat sich eine ganze Menge verändert, da gibt's viel zu lernen. Allein schon in der Vorbereitung, davon wollen wir ein wenig, dass Sie davon auch mit profitieren. Ja, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Mich kennen Sie ja schon von Anfang an. So, liebe Ilka, wenn du an das Impfstoffrennen im Kampf gegen Corona denkst, welche deutschen Unternehmen fallen dir da als erstes ein, über die wir heute länger reden müssen?
Das sind sicherlich, und die beiden hat man auch schon häufiger jetzt in den Medien gehört, sind sicherlich CureVac und BioNTech. BioNTech aus Mainz, seit letztem Jahr auch in Amerika an der Börse notiert. CureVac aus Tübingen. Beide arbeiten mit sogenannten mRNA-Impfstoffen, was noch eine recht junge Technologie ist. mRNA steht für Messenger-RNA, was so eine Art Botenstoffe im Körper sind, die dem Körper quasi oder den Körperzellen sagen, was sie zu tun haben. Die werden gentechnisch so verändert, dass quasi eine Infektion mit dem Virus so gesehen vorgetäuscht wird und dadurch sollen sich Antikörper bilden. Jung insofern die Technologie, als dass es da bisher auch in der Tat noch nicht einen einzigen zugelassenen Impfstoff gibt, also egal gegen welche Krankheit.
Mhm. Du hast ganz viele Dinge gesagt, denen wir noch etwas näher auf den Grund gehen müssen, allein schon in deiner ersten Antwort. Du hast gesagt, BioNTech-Aktien kann man an der Börse kaufen, an der Nasdaq sind die notiert und noch gar nicht lange. Konnte man eine Menge Geld mit verdienen. Das Papier war so gegen Ende 2019 12,50 Euro wert und jetzt so 67 Euro. Also das ist ja leicht auszurechnen. Allein in den vergangenen 3 Monaten einen Kursplus von 50,3%. Die Firma CureVac aus Tübingen ist noch nicht an der Börse. Dafür ist der deutsche Staat da eingestiegen. Die Bewertung dadurch deutlich über 1 Milliarde. Und beide Unternehmen gehören zu denjenigen, die von dieser internationalen Impfstofffinanzierungsinitiative mit dem Kürzel CEPI, oder wird das eigentlich so ausgesprochen, oder CEPI, oder jedenfalls ist es die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Die hat also von diesen 161 Impfstoffprojekten, die auf dem Radar haben, 9 besonders hervorgehoben und unterstützt damit jedenfalls auch CureVac. Hat die größte internationale Aufmerksamkeit. Der deutsche Staat ist drin, bei dem anderen sind Aktionäre an der Börse ganz begeistert. Vielleicht reden wir tatsächlich einfach noch mal einen kleinen Moment etwas länger über diese beiden Unternehmen und wo die herkommen, bevor wir wieder uns mit Corona beschäftigen. Die Unternehmen sind ja nicht gegründet worden, um einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen, richtig?
Nee, genau. Also BioNTech ist von Ugo Sahin gegründet worden, der hier auch an der Uni Mainz tätig war. Das ist letztendlich wie so häufig bei Biotech-Unternehmen, dass die eben, ich sag mal, von Forschern aus Universitäten, irgendwie aus Projekten heraus entstehen. Und eigentlich beschäftigt sich das Unternehmen viel auch mit einer Art personalisierte Krebsimpfung zu erforschen, als dass man quasi versucht, letztendlich eine Impfung wirklich speziell auf den einzelnen Patienten über die mRNA quasi zu bekommen. mRNA ist letztendlich ein Grundstoff, den man modifizieren kann genetisch. Und
man wird nicht mit dem Originalvirus infiziert, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, also es werden im Prinzip das Genom wird letztendlich genutzt oder die Informationen, die man über das Genom des Virus hat. Und die mRNA, diese Botenstoffe, werden eben so verändert und in den Körper über beispielsweise kleine Fettzellen beispielsweise injiziert, dass man das Originalvirus gar nicht braucht dafür bei dieser Technologie.
Und trotzdem das Immunsystem aktiviert wird.
Genau, also das ist die Idee. Und CureVac zum Beispiel haben schon eine klinische Studie zum Beispiel mal für eine Impfung gegen Tollwut auf den Weg gebracht. Also auch da gibt es viele andere Projekte, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben. Aber es ist insgesamt in der globalen Pharma- und Biotech-Welt, das muss man einfach so sagen, egal ob es Unternehmen sind, ob es Universitäten sind, ob es Institute sind, Forschungsinstitute, seitdem das Virus aufgetreten ist, gibt es da einfach eine enorme Forscheraktivität, muss man sagen. Auch viel Kooperationen zwischen Unternehmen, zwischen allen möglichen Partnern, um da eben möglichst schnell voranzukommen. Und so war es letztendlich auch zum Beispiel bei CureVac, die auch schon Anfang des Jahres damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, zu sagen, Mensch, wir sind da auch unterwegs, die auch vorher schon mit dem CEPI zusammengearbeitet haben und die dann eben, als sie angefangen haben, daran zu forschen am Coronavirus, dann nochmal zusätzliche finanzielle Unterstützung auch bekommen haben. Genau.
Wie findest du das denn, wenn wir den kleinen Schlenker mal machen, dass der deutsche Staat bei CureVac doch durchaus massiv eingestiegen ist?
Nicht gut. Denn,
aber ich könnte jetzt ja auch sagen, Moment mal, bevor es der Donald Trump kauft. Ne, also über die KfW haben wir 300 Millionen Euro als Steuerzahler da rein investiert. Und ich sagte schon, ist dann eine Milliardenbewertung, also exakt 1,3 Milliarden Euro war die Bewertung dann damit.
Es gab in der Tat die Gerüchte, dass Herr Trump dieses Unternehmen übernehmen möchte. Es ist bis heute nicht wirklich aufgeklärt, was dort passiert ist, ob es dort Gespräche gegeben hat. Es gab da unterschiedliche, Stellungnahmen im Nachhinein. Zum einen, weil Herr Hopp, der ja
nun einer... Der Aktionär ist über seinen Hauptaktionär.
Genau, Hauptaktionär, ja. Genau, der sich im Nachgang insofern geäußert hatte, als dass er sagte, ein potenzieller Impfstoff soll allen zur Verfügung stehen, was natürlich so gesehen kein direktes Dementi ist, sondern im Gegenteil, man das schon so auslegen könnte, dass es dort Interesse gegeben hat. Auf der anderen Seite hat sich dann danach das Unternehmen auch nochmal geäußert, hat gesagt, nein, es hat nie Gespräche gegeben, also was dort wie zwischen wem abgelaufen ist, ist schwer einzuschätzen.
Sehr mysteriös. Jedenfalls der Mann, der damals als Vorstandsvorsitzender mit Herrn Trump gesprochen hat, ist inzwischen auch nicht mehr Vorstandsvorsitzender.
Das ist richtig. Der ist nicht mehr dort. Und auch das hat sicherlich die Gerüchte nicht gerade zerstreut. Also das ist sicher so, ja. warum der Staat...
Also auf jeden Fall, genau, Industriepolitik ist die Antwort, oder?
Ja, nur dann kann man sich natürlich genauso die Frage stellen, okay, warum dann nicht BioNTech? Gut, BioNTech ist schon an der Börse notiert und da ist dann sicherlich ein Einstieg etwas komplizierter als bei einem Unternehmen, was noch nicht börsennotiert ist. Aber warum muss man in ein Unternehmen mit Kapital direkt einsteigen? Dadurch wird ja nicht die Forschung beschleunigt. Also dafür gibt es genug Organisationen wie CEPI oder Gavi, die Impfstoffallianz oder auch die Weltgesundheitsorganisation oder andere Netzwerke, die letztendlich Fördertöpfe haben, an denen sich Regierungen und Institutionen oder auch die Bill und Melinda Gates Stiftung, die eben Fördertöpfe in solchen Allianzen da einzahlen und letztendlich werden da die besten Projekte oder die dort ausgewählt werden, dann eben auch bedient. Und also ich meine, CureVac wird ja, wie gesagt, auch über solche Fördertöpfe, auch über EIB, also die Europäische Investitionsbank, die Kredite vergibt und so weiter, gefördert. Warum braucht es da einen Staatseinstieg? Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Tja, wollen wir hoffen, dass es zu irgendwas gut ist? Und wenn es nur eine gute Geldanlage ist. Aber also worauf kann man denn da überhaupt hoffen? Also worauf hofft ein Herr Altmaier? Und letztlich, worauf müssen wir alle hoffen? Ist es denn realistisch, dass so ein Impfstoff von einem dieser beiden im nächsten Frühjahr dann da ist? Also das ist ja, glaube ich, das Ziel, ne?
Ja, also BioNTech hat ja kürzlich erste klinische Daten veröffentlicht von einer ersten Studie mit Probanden in Amerika und auch, wie gesagt, erste klinische Daten, das muss man immer dazu sagen, weil in dem Fall war das von 45 Probanden, aber es ist natürlich, also jeder Fitzel an positiven Meldungen wird natürlich derzeit, was man auch verstehen kann, ich natürlich aufgesogen irgendwie. Es wurde zusätzlich mitgeteilt, dass sie jetzt, wenn alles weiterhin so positiv verläuft, auch aus den anderen Armen der Studie, auch hier in Deutschland wird getestet, dann will man womöglich schon ab Ende Juli in eine größere Studie, auch mit bis zu 30.000 Probanden einsteigen. Es ist, wenn es weiterhin so positiv verläuft, spricht da nichts gegen, dass es auch zu einem Impfstoff kommt. Allerdings muss man gerade bei diesen mRNA-Impfstoffen in der Tat hinzusagen, dass es, wie gesagt, noch nie einen Impfstoff auf Basis mRNA gab, der eine Zulassung bekommen hat. Und man muss dazu sagen, bei solchen Zulassungen spielt auch der Produktionsprozess eine Rolle. Also ein Impfstoff wird dann zugelassen, wenn auch im Prinzip die Produktionsanlage mit hinzugezogen wird. Der ganze Prozess, der dahinter steht, entsprechend zertifiziert sein. Das kann nicht einfach irgendwo laufen, sondern es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, der sicher sein muss, der auch immer gleich ablaufen muss. Also es stecken viele Dinge dahinter, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Und dann muss man dazu sagen, wenn es sich eben um solche mRNA-Impfstoffe handelt, mit denen man eben auf diesem Großproduktionslevel eben noch keine Erfahrung hat, jedenfalls nicht in der Größenordnung, dann ist es sicherlich dort relevant, dass da eben nochmal, da muss man erstmal schauen, wie die Erfahrungen da jetzt auch so sind in den nächsten Monaten.
Also viel, viele offene Fragen, hochfliegende Hoffnungen, aber eben auch Realismus ist angebracht, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie akribisch eine amerikanische Zulassungsbehörde wie die FDA in der Branche sonst vorgeht. Nun kann man davon ausgehen, dass vieles beschleunigt wird, weil es eben so wichtig ist. Und trotzdem, es sollte natürlich trotzdem passen. Und man muss es einfach nochmal sagen, nicht nur die Produktion ist unerforscht und unerprobt, sondern auch die Frage nach den Nebenwirkungen kann logischerweise noch nicht klar sein, weil es, du hast es gesagt, noch nie einen zugelassenen mRNA-Impfstoff für Menschen gegeben hat. Und so gilt es eben bei den Nebenwirkungen, aber auch in der Produktion, trotz aller Eile sehr, sehr genau hinzuschauen, was man da eigentlich dann zulässt, ja, bevor man es auf die Menschheit loslässt. Nun gibt es schon sehr lange Impfstoffe per se. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Ja, wir waren natürlich jetzt schon sehr, sehr weit in der Neuzeit und in der Zukunft, aber was ist ein Impfstoff überhaupt? Ja, dient im Rahmen einer Impfung zur Aktivierung des Immunsystems immer mit Blick auf einen bestimmten Erreger oder eine Erregergruppe, wird eine Reaktion des Immunsystems ausgenutzt, wo eine Antwort provoziert wird, letztlich durch die Injektion oder Aufnahme dieses Impfstoffs, die dann zur Ausbildung von Antikörpern führt, um Schutz vor der jeweiligen Krankheit zu bieten. Und die Pocken waren die erste Krankheit, bei der versucht wurde, Individuen durch eine absichtliche Infektion mit Erregern zu schützen. Das hat es in Indien und China wohl schon 1000 vor Christus gegeben. Und die Wissenschaft ist also in der Tat schon sehr, sehr alt. Und Ilka, genauso wie du, habe ich ja auch einige Jahre über die Pharmaindustrie geschrieben. Und wenn man das macht, weiß man, dass so in den zurückliegenden Jahren das Impfstoffgeschäft jetzt nicht wirklich der Teil war, der die Leute in der Pharma-Berichterstattung elektrisiert hat. Ja, ziemlich komplex, was ja auch schon in unserem Gespräch eben gerade deutlich geworden ist. Durchaus auch höhere Kosten, unattraktiver als die Herstellung konventioneller Arzneimittel ist es auf jeden Fall. So ein Milliardenumsatz-Medikament, was in der Branche Blockbuster genannt wird, das gibt's da in der Regel so nicht. Merkt man auch, wenn man sich die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen anguckt, Arzneimittelkosten eher so 3,6%, Impfstoffe eher so 0,6% Anteil. Und wenn man da berichtet über diese Branche, muss man schon Glück haben, wenn man mal von einem Unternehmen eingeladen wird, das eine neue Impfstoffproduktion einweiht. Und um das dann abzuschließen, das sind dann so Unternehmen wie GlaxoSmithKline, wo ich mal vor Jahren in der Nähe von Dresden in einem neuen Werk war. Sanofi aus Frankfurt/Frankreich ist auch noch recht groß. Pfizer, MSD. Ja, die teilen sich den Markt, wenn man da genau hinguckt, eigentlich so auf. Die Marktanteile schwanken so zwischen 20, 24, 21, 23%. Also im höchsten Maße langweilig. Ja, interessanterweise haben wir jetzt auch über diese eben genannten Unternehmen gar nicht gesprochen. Ja, wir haben nicht über Sanofi gesprochen. Wir haben nicht über Glaxo oder Pfizer gesprochen, sondern wir haben über zwei noch ziemlich junge Start-up-Unternehmen gesprochen. Was lernt man denn eigentlich daraus? Sind diese Großen in diesem Impfstoffgeschäft mehr oder weniger eingeschlafen?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also Sanofi zum Beispiel arbeitet in der Tat mit GSK zusammen, BioNTech arbeitet zusammen mit Pfizer. Mhm. Und AstraZeneca zusammen mit der Uni Oxford, die auch schon sehr weit fortgeschritten sind in der Entwicklung. Allerdings in der Tat, und das, wenn man mal auf die Liste der Weltgesundheitsorganisation schaut mit den ganzen Projekten, die es da gibt, es sind mittlerweile irgendwie um die 150 oder sogar schon ein paar mehr, um die 20 sind in der klinischen Entwicklung über den Daumen. Und man sieht einfach, dass es eben diese wahnsinnig vielen Kooperationen gibt. Und das zeigt sich auch unabhängig von der Impfstoffentwicklung, das ist im Allgemeinen so, dass sich die Pharmabranche da viel mehr auch mit Biotech-Unternehmen häufig zusammentut, weil Biotech-Unternehmen, wie gesagt, häufig entstehen da Dinge aus der Uni heraus, Und das ist eine Grundlagenforschung und so weiter, die da sehr relevant ist dann für die großen Pharmakonzerne, die sich dann sowas häufiger mal einkaufen. Aber GSK zum Beispiel hat für sich gesagt, okay, wir unterstützen gerne alle Unternehmen in der Impfstoffentwicklung mit unseren Adjuvantien, das sind Wirkstoffverstärker. Hat sich aber selbst bei der Entwicklung da ein bisschen zurückgezogen. Sanofi hat schon ein, zwei Projekte, die auch, glaube ich, in diesem Sommer, wenn mich nicht alles täuscht, angesagt haben oder im Herbst, ich bin mir nicht ganz sicher, da in die klinische Entwicklung zu wollen. Und Pfizer ist, wie gesagt, mit BioNTech ist schon in der Klinik. Also es ist nicht so, dass sie sich zurückgezogen haben, aber sicherlich. Also ich meine, was ist so der letzte Impfstoff, den man zugelassen hat und der aber ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht so viel Beachtung bekommen hat? Es gab jetzt in den letzten Monaten zwei Impfstoffe, die gegen Ebola zugelassen wurden. Ebola hat man eigentlich schon fast vergessen und dabei ist es noch gar nicht so lang her. Aber klar, das ist natürlich ein Impfstoff, der letztendlich zwar wahnsinnig wichtig ist, aber sicherlich aus kommerzieller Perspektive für Unternehmen jetzt nicht so relevant ist.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass man an diesen Big Pharma-Unternehmen eben spätestens dann nicht mehr vorbeikommt, wenn so schnell wie möglich so viel Dosen wie möglich hergestellt werden müssen, weil diese Impfstoffe ja irgendwo herkommen. Ja, und dann haben die eben die Fabriken, die sie haben. Das kommt auch noch hinzu. Und in der Tat hattest du ja die Parallele zum ganz normalen Pharmageschäft erwähnt, wo die Innovationen oft auch eingekauft werden von kleineren Unternehmen, die halt nun mal das Glück hatten, auf irgendeine funktionierende Idee gekommen zu sein. Nur am Rande, weil wir hier in diesem Podcast ja auch häufig über die Stellung Europas im Wettbewerb mit anderen Regionen dieser Welt reden und da, was Software und Chip-Technologie angeht, oft so ein ganz kleines bisschen frustriert sind. Bei der Impfstoffherstellung sind wir hier in Europa ganz schön stark. Also 76% der Menge des insgesamt hergestellten Impfstoffs kommt aus Europa und nur 13% aus Nordamerika. Also was das dann betrifft, wie schnell und wie zugänglich wir an sowas rankommen könnten hier in der Region, kann man durchaus hoffnungsvoll sein, außer es gibt dann tatsächlich irgendein Regime, das dafür sorgt, dass das auf der ganzen Welt gleich verteilt ist. Aber also kurzum, was ich damit im Wesentlichen sagen will, sollten Impfstoffe in der Zukunft wichtiger werden, wäre wenigstens in dem Geschäft Europa alles andere als hintendran. Ja, das ist, ich glaube, Sanofi zum Beispiel hat sowas in Marburg. Müsste man sich alles nochmal genauer anschauen. Aber also da müssen wir zumindest in Deutschland nicht vollkommen hinten anstehen.
Nee, das stimmt.
Ja, und das ist ja auch schon mal ganz gut. So.
CureVac zum Beispiel hat, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, CureVac hat ja auch angekündigt, ebenso wie BioNTech. CureVac wird auch die Produktion noch mal deutlich erweitern. Also von daher, aber auch da, das dauert halt eine Weile, bis diese ganzen Anlagen eben so dort stehen, dass sie dann eben auch einsatzbereit sind. Also man hat mir da gesagt, die Gebäude stehen, aber bevor die Anlagen dann eben auch soweit sind, das kann sich halt schon auch 2 Jahre hinziehen. Also von daher, es ist eben ein Geschäft, was durchaus auch mit Zeit verbunden ist, was wir sicherlich nicht so gerne hören, aber es ist so.
Ja, sag mal, was hat das eigentlich alles mit Eiern zu tun?
es ist in der Tat so, dass der Grippeimpfstoff immer noch in Eiern herangezüchtet wird, wenn man so will, beziehungsweise der Erreger. Und zwar deshalb, weil die Grippe ja den Menschen, das Schwein und das Geflügeltier quasi betrifft und die einfachste Form, wie man den Erreger quasi heranzüchten kann, um ihn dann wiederum für Impfungen einzusetzen, ist eben im Ei. Aber, aber mittlerweile gibt es da auch andere Varianten, wie man das machen kann. Zum Beispiel wird ein Hepatitis B-Impfstoff, der auch ein Totimpfstoff ist, schon auch gentechnisch anders hergestellt über andere Erreger. Also man braucht nicht überall das Ei.
Da, wo es gebraucht wird in diesen Fabriken, wird es in rauen Mengen verbraucht. Insofern, wenn man das mal gesehen hat, ist es durchaus beeindruckend. Aber ja, diese mRNA-Geschichte geht am Ei vorbei, oder? Weißt du das?
Ja, die geht am Ei vorbei.
Wahrscheinlich dann auch, hängt das dann damit auch dieser Hinweis zusammen, dass man es viel schneller herstellen kann, also als wenn eben das Ei weiterhin notwendig wäre. Ne? Also die, wenn es läuft, dann läuft es mit diesen mRNA-Impfstoffen in der Herstellung sehr viel schneller als mit diesen traditionellen.
Ja, also ich glaube, es liegt auch daran, dass eben mRNA als Grundstoff quasi immer gleich ist und die Arbeit vorher im Labor passiert, wenn man so will. Es gibt ja dann noch vektorvirenbasierte Lebendimpfstoffe, so wie zum Beispiel die Ebola-Impfung. Sagen wir so, es ist, welche am Ende wie schnell funktioniert und in großer Serie hergestellt werden kann. Ich glaube, dazu gehen die Meinungen schon auch noch auseinander.
Also da sollten wir uns jetzt als Wirtschaftsjournalisten nicht zu einer Prognose versteigen. Nee. Na gut, wir beobachten das nur in den Auswirkungen auf Unternehmenswerte und mittelbar dann eben die Börsenkurse, wie die Dinge so einschlagen. Ganz grundsätzlich kann man ja sagen, dass jedenfalls die Pharmaunternehmen bis jetzt halbwegs glimpflich durch diese ganze Krise hindurchkommen, unabhängig davon, ob sie jetzt an der vordersten Front dieser Impfstoffherstellung sind oder nicht. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, der sei erlaubt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anfangen, sich da einzulesen. Ja, Ihnen wird immer wieder der Name von Bill Gates begegnen. Das liegt allerdings nicht daran, dass da irgendeine ganz üble Verschwörungstheorie ihre Berechtigung hat, sondern es liegt schlicht und einfach daran, dass Bill und Melinda Gates mit ihrer Stiftung schon beinahe von Anfang an sehr, sehr viel dafür tun, dass die Welt Impfstoffe gerade auch gegen Malaria und Ähnliches hat, um die Welt zu einem sichereren Fleckchen Erde zu machen. Und dieser ganze Quatsch rund um Bill Gates ist eben ein solcher. Dieser Mann hat genug Geld verdient, er muss jetzt nicht noch irgendwie versuchen, damit neues Geld zu machen, sondern der will tatsächlich Gutes tun. Davon bin ich jedenfalls zutiefst überzeugt. Ich kenne ihn auch ein bisschen, auch noch aus meiner Zeit als Korrespondent in Amerika. Und ich kann an dieser Stelle wirklich nur sagen, dass wir wirklich froh sein können, dass ein Bill Gates mit dem vielen Geld, das er bei Microsoft verdient hat, genau das tut, was er mit seiner Stiftung tut. Dieses Geld ließe sich auch für gänzlich dümmere Sachen einsetzen als das, was da in dieser Stiftung abläuft. Und wir wären in diesem ganzen Thema Impfstoffe sehr viel weiter hinten, wenn es Bill Gates und das Geld, das dahinter steckt, nicht gäbe. Er ist übrigens auch an diesem Unternehmen CureVac beteiligt. Ja, und das ist nicht schlecht. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Ja, Ilka, haben wir noch was Wichtiges vergessen rund um das Thema Impfstoffe und Blick aus der Wirtschaft auf eben dieses Thema? Irgendeinen Punkt, den ich jetzt übersprungen habe? Nee, ne? Ich glaube, soweit. Passt das? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, dieser kleine Ausflug in eine völlig andere Welt jenseits von Chips und Software und Internet ist im Digitech-Podcast auch immer wieder mal interessant. Weil auch hier haben wir es in der Pharmawelt ja wirklich mit einer High-Tech-Branche zu tun. Und man kann den hier erwähnten Unternehmen wirklich nur alle Daumen drücken, dass sie mit ihren Forschungsansätzen so schnell wie möglich Erfolg haben. Wenn Sie laufend informiert sein möchten über all das, lege ich Ihnen abermals und sehr, sehr gerne und herzlich unsere Digitech-App ans Herz, die Sie in den einschlägigen App-Stores von Google und Apple selbstverständlich herunterladen können und auch erstmal kostenlos ausprobieren können. Der Podcast, den Sie hier hören, ist ein fester Bestandteil dieser App. Und liebe Ilka, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, weil wenn du mit dabei bist, heißt es immer, dass wir eben über diesen ganz normalen IT-Tellerrand ein wenig hinausblicken können. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.